11. Ganz gewiss einer der allerschwierigsten Texte, noch schwieriger als Römer 7, 14 folgende. Und ein Text, der einmalig ist im Neuen Testament. Die Ausführung von Römer 9 bis 11, ich habe ja immer wieder gesagt, schaut rüber zu Johannes, da kommt das entsprechend, oder schaut hin zu Lukas, da habt ihr Parallelen. Für Römer 9 bis 11 gibt es im ganzen Neuen Testament nicht den Ansatz einer Parallele. Paulus sagt am Ende von Römer 9 bis 11, er will ihnen ein Geheimnis kundtun, damit sie nicht unwissend sind und sich nicht eigener Weisheit rühmen. Es ist Römer 9 bis 11 ein Geheimnis, dass Paulus offenbart worden ist von Christus. Und man kann praktisch sagen, wie in einem Theater, wenn ihr mal in einem Theater hinter dem ersten Vorhang wart, kennt ihr das? Ein Theater hat mehrere Vorhänge hintereinander und je nach Gebrauch kann man die öffnen. Und die Evangelien und Schriften des Neuen Testamentes haben verschiedene Vorhänge. Zum Beispiel Hebräer 6 und 10 ist nur der Vorhang aufgetan, dass wir durch Erwählung und Glauben bei Christus sein können und Hoffnung haben auf das ewige Leben. Aber was ist in dem Fall, dass jemand in einer Verfolgungssituation versagt? Da hat der Hebräerbrief keinen Vorhang mehr aufzumachen, sondern da ist keine Hoffnung. Und dazu brauche ich dann andere, die einen weiteren Vorhang von Gott geöffnet bekommen. Zum Beispiel eben, dass Petrus angenommen wurde, obwohl er versagte. Also die Annahme des Petrus liegt hinter dem Vorhang des Hebräerbriefes. Und so entsprechend haben alle Evangelien und alle Briefe außerhalb des Römerbriefes nur die Perspektive, Israel hat insofern Teil an dem Heil, das Christus in Kreuz und Auferstehung gewonnen hat, sofern sie im Hier und Jetzt, wie die Heidenchristen, an Christus glauben und dann durch Bekehrung, Rechtfertigung, Erlösung, Wiedergeburt, wie auch alle Heiden zum Glauben kommen und darin gerettet sind, ob Juden oder Heiden. Die Frage, was ist mit Israel, insofern es sich hier nicht zu Christus bekehrt und Christus ablehnt, endet immer an dem Vorhang, dann gibt es für Israel keine Hoffnung, sofern sie sich nicht bekehren bis zu ihrem Sterben oder der Wiederkunft Christi. Und es gibt da keinen Unterschied, sie sind alle verloren, denn sie haben alle gesündigt. Nun, in Römer 9 bis 11 geht Paulus genau dieses Israel-Problem an und greift somit ein Thema auf, das ihn ja schon von 1, 16, 17 her beschäftigt, weil dort schon das zuerst Israel im Raum war. Auch Römer 3, was haben Sie für einen Vorteil? Ihnen sind die Verheißungen anvertraut. Und immer, auch in der Mission, heißt es zuerst Israel, dann die Völker. Denn Abraham und seine Nachkommen haben Gottes Verheißung, das Evangelium, als Erste empfangen. Nicht sie wurden von Gott erwählt, es als Erste zu hören. Damit sind sie eben nicht gerettet, aber damit haben sie diesen Vorrang und sollten ja eigentlich Zeugen sein dann für die Welt. Erwählt, um andere in ihrer Erwählung zu erreichen. Wenn es denn stimmt, dass wir nun als Christen, Römer 8, 28 folgen in der goldenen Kette, nur deshalb zum Glauben gekommen sind und gerechtfertigt wurde, weil Gott uns gerufen hat. Und wenn es stimmt, dass wir im Evangelium gerufen wurden, weil Gott uns vorher bestimmt hatte, zum Glauben zu kommen und nicht nur zum Glauben zu kommen, sondern auch den ganzen Prozess der Gleichwerdung, der Anteilnahme an seinem Sohn durchzuhalten und am Schluss das Ziel zu erreichen. Und wenn diese Bestimmung voraussetzt, dass Gott uns erwählt hat, all die, die dann im Glauben als Erwählte erwiesen sind, stellt sich die quälende Frage, was ist mit Israel? Und zwar jetzt nicht, was ist mit den Judenchristen, die sind ja schon drin, sondern was ist mit Israel, sofern sie nicht an Christus glauben? Das ist die Frage von Römer 9 bis 11. Zweiter Vorspann. Wann immer ihr Römer 9 bis 11 behandelt, in einem Hauskreis oder in Predigten oder in Andachten, man darf Römer 9 bis 11 nie getrennt behandeln. Denn Römer 9 bis 11 ist nicht wie der übrige Römerbrief der Aufbau von logischen Schritten, die man einfach für sich genießen kann. Auf jeder Stufe ein Stück Schokolade und dann kann man sagen, morgen machen wir weiter, dann kommt ein neues Thema. Sondern wenn du Römer 9 isolierst, gehst du völlig verzweifelt ins Bett. Römer 9 ist keine Lösung, Römer 9 ist nur eine Problembegrenzung. Das heißt, dass Paulus sich in dem Problem von außen nach innen, von den leicht zu bewältigenden Einschränkungen bis hin zur Kernfrage vorarbeitet. Insofern, wenn du in Römer 9 immer wieder hängen bleibst und sagst, das kann ich so nicht akzeptieren, das muss nicht an deinem Unglauben liegen. Das liegt daran, dass du die Rhetorik des Paulus noch nicht verstanden hast. Zufrieden kannst du erst sein, wenn du 11,25 folgende verstanden hast. Das heißt also, eine befriedigende Antwort kommt nicht in 9, kommt nicht in 10, da kommen nur Probleme. Die Antwort kommt erst in 11,25 mit dem Geheimnis, dass Paulus geschenkt wurde von Christus und dass er deshalb auch den anderen weitergeben kann. Zunächst am Anfang in Römer 9, 1, folgende bis 5, bringt er seine Verbundenheit mit Israel zum Ausdruck. Das heißt, obwohl er Heidenmissionar ist, bringt der Apostel seine Trauer um Israel und ihren Unglauben zum Ausdruck. Also, Paulus ist nicht etwa an Israel nicht interessiert, sondern er weiß darum, dass sie doch als Erste die Verheißungen bekommen haben, dass auch Christus nach seiner irdischen Abstammung aus Israel stammt und er preist all die Vorrechte Israel in 1 bis 5. Dann in 9,6 kommt der entscheidende erste Einwand, den er aber gleich abwehrt. Also er sagt ihn nicht erst und sagt dann Megenoito auf keinen Fall, keineswegs, sondern er formuliert es gleich um. Aber ich sage damit nicht, dass Gottes Wort hinfällig geworden sei. Das heißt, das, was angesichts des Unglaubens Israels ihn bedrängt, ist, soll das denn heißen, dass Gottes Wort hinfallen kann, wenn Israel nicht glaubt? Denn wenn ich das sagen könnte, Gottes Wort kann hinfallen, dann ist ja die Frage, kann ich auch Gottes Wort als Evangelium hinfallen? Wie soll ich mir meiner Erwählung gewiss sein, wenn bei Israel Gott gesagt hat, mir reicht's, ich lasse meine Verheißung hinfällig werden? Und nun schränkt er ein, dass die Mehrzahl der Juden nicht an Christus glauben. Jetzt kommt die erste Einschränkung. Ist zunächst einmal gar kein neuer Skandal, kein neues Ärgernis, ist nicht unvorbereitet. Sondern, so sagt Paulus, das war ja schon immer so. Und so argumentiert er, nicht alle sind Israeliten im geistlichen Sinne, die von Israel stammen. Auch nicht alle, die Abrahams Nachkommen sind, also Ismael zum Beispiel, sind darum seine Kinder. Sondern nur, was von Isaak stammt, soll dein Geschlecht genannt werden. Das heißt, nicht das sind Gottes Kinder, die nach dem Fleisch Kinder sind, sondern nur die Kinder der Verheißung werden als seine Nachkommenschaft anerkannt. Denn dies ist ein Wort der Verheißung, da er spricht, um diese Zeit will ich kommen und Sarah soll einen Sohn haben. Das heißt, er macht hier deutlich, dass der Anstoß des Unglaubens Israel in seiner Mehrheit ist gar nicht neu, sodass Gottes Wort jetzt dahin fallen würde mit Christus, sondern von Anfang an war es so, Isaak hatte die Verheißung, Ismael nicht. Das heißt, die Juden nach dem Fleisch sind nicht deckungsgleich mit den Israeliten nach der Verheißung. Nicht, was wir sofort kapieren, wenn wir an Isaak denken. Und er macht weiter, aber nicht allein hier ist es so, sondern auch bei Rebekka, die von dem einen, unserem Vater Isaak, schwanger wurde, ehe die Kinder geboren waren, weder Gutes noch Böses getan hatten, da wurde, damit der Ratschluss Gottes bestehen bliebe und seine freie Wahl nicht aus Verdienst der Werke, sondern durch die Gnade des Berufenen zu ihr gesagt, der Ältere soll dienstbar werden dem Jüngeren. Das heißt also, auch bei Isaak wurden zwei Söhne geboren, die Verheißungslinie ging aber über Isaak Jakob, sie ging weder über Ismael, noch ging sie über Esau. Und wenn du so das weiterverfolgst, wird klar, nicht alle leiblichen Nachkommen Abrahams sind in ihrem Unglauben schon eine Anfechtung für das Evangelium und für die Christusoffenbarung, sondern was Paulus begrenzend sagt, ist, so war es schon immer. Nur Teile Israels haben geglaubt. 14. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist denn Gott nicht ungerecht? Das sei ferne. Denn er spricht zu Mose, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. So liegt es nur nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Die Frage stellt sich bei der Erwählung sofort, ist es nicht ungerecht, dass Gott die einen erwählt und die anderen nicht erwählt? Es gibt gleich mehrere Antworten drauf. Erstens, und ganz entscheidend und schon bei Abraham, Abraham wurde erwählt, aber Gottes Erwählung des Abraham war keine exklusive Erwählung. Das heißt, ungerecht ist es schon deshalb nicht, weil Abraham den Einzelnen erwählt, um die vielen zu erreichen. Gottes Erwählung ist nicht exklusiv, Gottes Erwählung ist inkludierend. Sie ist nicht ausschließend, sondern einschließend. Gott erwählt den Einzelnen, um durch seinen Segen die vielen anderen Erwählten zu erreichen. Das ist die erste Antwort. Gottes Erwählung ist nicht exklusiv, sondern sie ist inkludierend. Ich sage nicht inklusiv, weil ja nicht mit der Erwählung gleich gedacht ist, dass alle erwählt sind. Nicht? Aber wenn Gott einen erwählt, dann nicht, um andere dafür nicht zu erwählen, sondern um durch die eine, den einen weitere zu erwählen im Schneeballsystem. Ihr versteht, was damit gemeint ist. Nicht? Gott erwählt einen und erreicht dadurch 10. Die 10 wieder erreichen jeweils 10 und so multipliziert sich das immer mehr. Also Gottes Rettungshandeln läuft durch Erwählung. Und insofern ist das die eine Antwort. Hier aber gibt Paulus eine vordergründigere, weniger befriedigende Antwort, die aber ganz präzise ist. Ist das denn nicht ungerecht? Ungerecht wäre es, wenn, ich immer mit meinem Schwäbischen irreal ist, nicht? Ungerecht wäre es, wenn Gott einen guten, gerechten Menschen verwerfen würde und einen ungerechten erwählen würde. Nicht, so ist unsere Vorstellung, nicht, der eine wird erwählt, der will gar nicht in den Himmel, ist aber erwählt und muss deshalb in den Himmel und hält schon am Türpfosten fest, nein, ich will nicht, nicht, wie ein kleines Kind beim Zahnarzt. Und der andere sagt, ich würde so gerne in den Himmel kommen, aber ich darf nicht, weil ich nicht erwählt bin. Wenn das in der Seelsorge kommt, ich würde so gerne glauben, aber ich bin nicht erwählt, das ist für mich immer ein Sechser im Lotto, weil ich genau weiß, peng, die Schwester habe ich und das ist schon eine Schwester, bevor sie es weiß, das gibt es nämlich gar nicht. Das gibt es nämlich gar nicht, nicht? Wenn einer will, dann hat Gott schon an ihm gearbeitet. Denn wir haben es ja nur mit adamitischen Menschen zu tun. Nicht? Der vorfindliche Mensch, wenn Gott ihn nicht überwindet, will von sich aus nie. Nicht? Und insofern steht hier auch nicht, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wem ich ungnädig bin, bin ich ungnädig. Sondern wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Wenn ich mich erbarme, des erbarme ich mich. Alle Menschen wollen seit Adam nicht. Einige aber hat Gott erwählt und überwindet sie in seinem Erbarmen, in seiner Gnade. So haben wir es ja auch gesagt, er geht die ganzen Schritte auf sie zu und ruft sie, sodass sie zum Glauben kommen durch seinen Geist. Ungerecht wäre es, wenn Gott Wollende ablehnen würde und wenn er Nichtwollende zwingen würde. Es ist aber so, dass alle Menschen nicht wollen und deshalb Gott einige überwinden muss und er schenkt ihnen das Heil, obwohl sie es genauso wenig verdient haben, wie die anderen. Das heißt, welchen Vorwurf will ich Gott machen, dass er sich Einzelner erbarmt, dass er gnädig ist? Ich habe Religionsunterricht ja auch als Vikar und vorher schon gegeben und erinnere mich noch so toll, wie ich 5., 6. Klasse Gleichnisse im Gymnasium mit den jungen Leuten machte. Und dann war die Aufgabe in der Klassenarbeit, sie sollten ein Gleichnis Jesu erzählen und eine ausführliche Erklärung geben, was wir eben dazu gesagt haben. Und einer erzählte mehr oder weniger zutreffend dann das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Ihr wisst, es war ausgemacht, ein Tageslohn, ein Denar in der ersten Stunde. Und die, die keine Arbeit bekamen, haben aus Gnade am Schluss dann eben trotzdem für ihre Frau und ihre Kinder das Notwendige, nicht also den Minimalsatz gekriegt. Reich ist keiner geworden, aber alle konnten ihre Kinder ernähren. Und jetzt war ich gespannt, nachdem er es halbwegs erzählte, was der Sven, wenn ich mich richtig erinnere, war damals Modename, aber er hieß Sven, nicht was Sven als theologische Anwendung brachte. Schließlich kann jeder mit seinem Geld machen, was er will. Erst habe ich gedacht, huch, und dann habe ich gesagt, ach, das ist es. Nicht? Gott kann doch mit seinem Reichtum machen, was er will. Er tut doch keinem Unrecht, wenn er Geschenke macht an Menschen, die es genauso wenig verdient haben wie andere. Das ist das erste Argument, das Paulus hier bringt. Und man muss immer wissen, Römer 9 bis 11 ist nicht unter Absehung von 1 bis 3 zu sehen. Nicht der Mensch, um den es hier geht, ist eben der sündige Mensch seit Adam. Nicht? Weil wir sonst die Erwählungslehre falsch haben, weil wir sagen, Gute werden verworfen und Schlechte werden erwählt. Nein, es gibt ja gar keine Guten. Und auf der ersten Ebene der Gerechtigkeit ist es nicht Unrecht, wenn Gott den Sünder sterben lässt, denn das hat der Sünder gewählt. Gott gibt ihn nur dahin. Und es ist nicht Unrecht, wenn er aus Erbarmen dann andere erwählt. auf der zweiten Ebene der Theodizee-Frage, so nennen wir Theologen das, Theodizee-Frage sind all die Fragen, die nach Gottes Gerechtigkeit und Gottes Anfrage nach seiner Gerechtigkeit. Erste Ebene, auf der Rechtsebene ist es vollkommen richtig. Erst auf der Gnadenebene, der zweiten, stellt sich die drängende Frage, die uns alle quält. Herr, wenn du mich erwählst, obwohl ich es nicht verdient habe, warum willst du nicht auch meine Familie berufen und sie als erwählt erweisen, wo ich doch nicht besser bin als mein Bruder, meine Schwester und meine Eltern und meine Großeltern. Nicht die Frage kam mir kaum, war ich selber berufen und gläubig, dass ich sagte, das, was mir geschenkt ist, möchte ich doch auch anderen schenken. Nicht? Also auf dieser zweiten Ebene der Gnade ist diese Frage drängend. Auf der ersten, der Gerechtigkeit, kann man Gott den Vorwurf nicht machen. Nicht? Das Gnädige drängt aber dann dazu. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, so liegt es nur nicht am Wollenden oder Laufenden, heißt es wörtlich, sondern an Gottes Erbarmen. In der Tat, nicht? Es ist nicht unser Wollen und Laufen, das uns zum Glauben brachte, sondern es ist Gottes Liebe, seine vorausgehende Liebe, die uns trifft. Denn die Schrift sagt zum Pharao, eben dazu habe ich dich erweckt, damit ich an dir meine Macht erweise und damit mein Name auf der ganzen Erde verkündigt werde. So erbarmt er sich nun, wessen er will, und er verstockt, wen er will. Pharao ist nun hier ein etwas irritierendes Beispiel. Der Gedanke zieht aber die Kapitel durch. Wenn Gott einen Heilsplan hat, dann setzt er ihn um mit denen, die er erwählt hat. Was ist aber, wenn einer querkommt wie der Pharao? Nicht? Gott hat Israel erwählt, er wollte sie erlösen, er hat sie aus Ägypten herausgeführt. Jetzt kommt der Pharao aber dazwischen. Lässt sich Gott sein Ja zu den Menschen durch das menschliche Nein durchkreuzen? Kann man Gottes Heilsbestimmung durch ein menschliches Nein unterbrechen? Das wollte der Pharao. Er wollte Israel ausrotten. Die göttliche Logik ist, wenn der Pharao nicht bereit ist, mich zu verherrlichen, indem er das Volk Israel geleitet und erlaubt ihnen, dass sie ausziehen, dann werde ich meinen Heilswillen ungehindert trotzdem erfüllen, dann instrumentalisiere ich das menschliche Nein. Das heißt, wenn der Pharao nicht bereit ist, Gott zu verherrlichen durch sein Ja, dann verherrlicht sich Gott noch durch sein Nein und zeigt seine Größe und seinen Namen durch das Nein. Was an diesem Beispiel deutlich wird, ist, Gott lässt sich von seinem Ja zu dir durch nichts und niemanden abbringen. Weder Hohes noch Tiefes, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder der Pharao noch der Widersacher Gottes können dich aus seiner Hand reißen. Das Faszinierende ist, wenn wir nicht zum Ja bereit sind, dann gebraucht Gott unser Nein. Gott lässt sich sein Ja zu den Erwählten nicht durch irgendein menschliches Nein nehmen. Und der Abschluss von Römer 8, der unsere Woche heute Abend beenden soll, hat ja genau dieses Thema, nichts kann uns trennen von der Liebe. Nun geht es weiter im Folgenden, und das will ich kurz fassen, damit wir die anderen Stellen haben. Der Gesprächspartner des Paulus, den er sich vorstellt, weil er oft genug die Diskussion führt, der wird immer unzufriedener. Und er sagt, aber das geht doch nicht, das ist doch ungerecht von Gott, wenn er den einen praktisch erwählt und den anderen verstockt. Wobei Verstockung ja nicht bedeutet, ein Unschuldiger wird verstockt, sondern Gott hat sie dahin gegeben. Verstockung ist das Akzeptieren, das zeitweilige Akzeptieren des menschlichen Nein. Nicht? Gott lässt einen Menschen seinen Weg gehen, er lässt ihm seinen Willen. So war es in Römer 1, 18 folgende schon. Wenn Gott einen Menschen verstockt, dann lässt er ihn laufen, er lässt ihm seinen Willen. Nicht Verstockung also auf Zeit. Und Paulus gibt hier noch keine Antwort in Römer 9, sondern er sagt einfach nur, wenn es denn so wäre, dass Gott als Schöpfer die einen Menschen schaffen würde zu seiner Ehre und die anderen wären wohl Geschöpfe der Unehre, aber er verherrlicht sich auch damit noch und bringt sein Ziel zustande. Wäre es nicht das Recht Gottes? Darf nicht ein Töpfer aus dem Lehm ein Gefäß machen, das ihm gefällt und bei einem anderen sagen, das gefällt mir nicht und macht es wieder zu Lehm zurück? Dieses Argument ist kein liebevoll überführendes, es ist nur ein den Menschen beschränkendes, ein begrenzendes. Warum ich euch sage, macht nie eine Bibelarbeit zu Römer 9, dann können die Leute anschließend nicht schlafen, weil dann das Gottesbild ja erschreckend ist. Sachlich ist es aber richtig. wenn Gott es gefallen würde, die einen Menschen zum Leben zu schaffen und die anderen, dass sie in ihrer Verstockung am Schluss sterben, wäre es sein Recht. Aber das ist nicht die Antwort, auf die Paulus am Schluss hinaus will. Nicht? Gut, am Ende von 9 sagt er nun, so war es nun genau und so ist es in der Gegenwart. Gott hat aus Israel und den Völkern seine Erwählten gerufen und sie sind nun das Volk Gottes. Sie sind die Gerechtfertigten aus Juden und Heidenchristen. Sie sind sein Volk, die einen, obwohl sie vorher nicht sein Volk waren, sollen sein Volk genannt werden und die anderen eben von dem Rest Israels und von einem anderen war nie bei den Propheten die Rede. Also die Gemeinde Jesu Christi setzt sich zusammen aus Israel und den Völkern. Das Ende von Kapitel 9 ist also, es gibt keinen besonderen Anstoß. Eigentlich ist es in der Heilsgeschichte gar nichts Neues, dass zur Zeit der Apostel die Mehrheit der Juden Gottes Wort nicht hören wollen. Sondern Paulus sagt begrenzend, es ist so, wie es schon immer war. So haben es die Propheten schon gelitten. Und der Elia hat mit Schrecken eben gesagt, ich bin alleine übrig geblieben und wurde getröstet. Nein, es sind 7000. Und so sagt er, ist auch jetzt ein heiliger Rest übrig geblieben. Also Kapitel 9, nur eine Beschränkung. Schon immer war es so in der Heilsgeschichte. Nur wenige leibliche Nachkommen Abrahams waren die Verheißungslinie. Jetzt aber in Kapitel 10 besinnt er sich noch einmal auf den Inhalt des ganzen bisherigen Römerbriefs und möchte das Problem von dem nichtgläubigen Israel in den Griff kriegen. Er vergegenwärtigt noch einmal, wir wurden gerechtfertigt allein aus Glauben. Israel versucht, selbst aus Werken mit dem Gesetz die Gerechtigkeit zu finden. Aber das ist ihre eigene Gerechtigkeit, das ist nicht die Gerechtigkeit Gottes. Und ich konzidiere ihnen, sagt Paulus, ich räume ihnen ein, sie haben ja den Eifer für Gott, aber sie laufen in die falsche Richtung. Und bei den Bergwanderungen ist es, glaube ich, einzeln gegangen, dass sie mit ihren Wanderungen oder mit ihrem Fahrrad im falschen Tal gelandet sind. Und dann kann ich so eifrig weiterfahren oder wandern, wie ich will. Ich komme trotzdem nicht ans Ziel, weil wenn ich in der falschen Richtung laufe, dann muss ich über China laufen, um die richtige Richtung wieder zu erreichen. Nicht Israel hat durchaus Eifer, das wird ihnen nicht abgesprochen. Aber eine eifrige Frömmigkeit, wenn sie in die falsche Richtung läuft, bringt nichts. Auch Frömmigkeit kann Sünde sein. Sie verfehlen die Gerechtigkeit Gottes in Christus, weil sie ihre eigene Gerechtigkeit aufrichten. Und er sagt, ja, wie war es denn? Wie ist es? Nun, das Erste, was geschieht, Gott sendet. Und er sendet die Boten, die dann verkündigen. Und wenn verkündigt wird das Evangelium, dann wird es gehört. Und wenn es gehört wird, dann wird es erkannt. Und wenn es erkannt wird, dann kommt es zur Anrufung. Und dann dreht das um und sagt, ja, wie ist es jetzt bei Israel? Haben sie es nicht gehört? Doch, die Verkündigung Gottes, des Evangeliums ist ja ausgegangen in alle Lande. Haben sie es gehört? Und dann ist praktisch die Kette unterbrochen worden zwischen Hören und Erkennen, sodass die Dynamik des Evangeliums den Glauben wecken kann. Und dann sagt Paulus mit Prophetenzitaten in der Tat, bei Israel ist Folgendes passiert, sie hatten Boten, die zu ihnen gesandt wurden. Das Evangelium wurde zuerst zu ihnen gesandt, es wurde verkündigt. Sie haben es auch gehört, aber sie haben es nicht verstanden. Gott hat sich nach ihnen ausgestreckt und sie wollten es nicht hören. Und so ist das beklemmende Ergebnis im Kapitel 10, nachdem er noch einmal sagte, wie kommt es denn zum Glauben, worin besteht die Rettung? Israel hat die Boten gehabt, sie haben die Verkündigung gehört, und sie haben es nicht verstanden. Und so haben sie auch Gott nicht geglaubt und haben ihn nicht angerufen. Denn hätten sie den Namen des Herrn angerufen, hätten sie Christi-Namen angerufen, wären sie ja gerettet worden. Das heißt also, diese Kette, die goldene Kette von Römer 8, von der Erwählung bis zur Verherrlichung, ist unterbrochen zwischen dem Hören mit den äußeren Ohren und dem Hören mit den inneren Ohren. Sie hatten Ohren und hörten nicht, sie hatten Augen und sahen nicht. Nun sind wir bei Kapitel 11. Und Paulus sagt, wie ist das zu erklären? Wie ist das zu erklären? Warum hat Israel es nicht erkannt? Obwohl sie doch das Evangelium gehört haben. Wir haben es gehört als Erwählte und wir sind dann zum Glauben gekommen, weil der Heilige Geist unser inneres Ohr geöffnet hat. Bei Israel aber ist das nicht passiert. Deshalb die bohrende Frage, in 9,6 war, kann Gottes Wort dahinfallen? Das hat er abgeschmettert und hat gesagt, nein, Gottes Wort hat immer nur davon gesprochen, dass ein Rest von Israel, dass nur wenige gerettet werden. Also ist Gottes Wort nicht hingefallen. Es ist ja genauso gekommen, wie es die Propheten gesagt haben. Nur ein Rest, nur ein Teil. Jetzt in 11 aber, die brennende Frage, die noch schlimmer ist. So frage ich nun, hat denn Gott sein Volk verstoßen? Hat er es endgültig verworfen? Wenn das der Fall wäre, wäre das für Paulus als einen geborenen Juden das Allerschlimmste. Ist deshalb die Verkündigung ins Leere gelaufen, die gute, richtige Verkündigung des Evangeliums bei Israel, weil sie von Gott verworfen und endgültig verstoßen sind, weil sie nicht mehr sein erwähltes Volk sind, weil Gott seine Berufung ab einem gewissen Maß von Sünde gereuen kann. Und er sagt, jetzt reicht's. Jetzt fliegst du raus. Hat Gott sein Volk verstoßen? Wenn Paulus das Megenoito, das sei ferne, ganz und gar nicht, einmal erleichtert gesprochen hat und nicht nur rhetorisch, dann hier. Was meint ihr, Paulus hatte Tränen in den Augen, als er sagen durfte, das sei ferne, dass Israel von Gott endgültig verworfen ist. Die schlimmste aller denkbaren Möglichkeiten. Die Möglichkeit, die alle Evangelisten, alle Evangelien, inklusive Johannes, für die wahrscheinlichste hielten. Nicht, dass nämlich Israel seine Erwählung verspielt hat, sofern sie nicht an Christus glauben. Diese Möglichkeit darf Paulus durch die Offenbarung des Geheimnisses ausschließen. Das sei ferne. Und jetzt kann er von sich sprechen, und ich weiß nicht, ob ihr jeden Gedanken schon mal gehabt habt. Denn ich, Paulus, bin doch auch ein Israelit vom Geschlecht Abrahams aus dem Stamme Benjamin. Paulus überschlägt sich vor Freude. Ich bin der lebendige Beweis dafür, dass Gott das ungläubige Israel nicht verstoßen hat. Ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Ich habe gegen Christus gehandelt. Ich habe nicht geglaubt. Ich war völlig verblendet und ich war verstockt in meinem Herzen. Und mir ist Christus in Damaskus begegnet, hat sich mir in den Weg gestellt und hat gesagt, du gehörst mir, du sollst die Heiden evangelisieren und du sollst die Völker herbeiführen zum Zion und ihnen das Licht der Welt zeigen. Das heißt, am Anfang war der Restgedanke, ein Argument für die Entschuldigung, wenn man so will. Warum glauben nur so wenige? Nun, schon den Propheten wurde gesagt, Elia, 7000, das sind nicht viele, aber das ist doch ein bestimmter Kern. Der Restgedanke ist zunächst also einschränkend verwendet. Hier ist aber der Restgedanke jetzt als Gedanke des Anfangs. Ab Asche, der Anfang, das ist der Sauerteig oder das ist die Erstlingsgabe, das ist das Verlobungsgeschenk, Arabon, der Heilige Geist ist das Verlobungsgeschenk, nicht damit verpflichte ich mich, das geht ja in das Recht hinein noch, nicht in dem alten Verlobungsrecht war das noch so, dass man mit dem Verlobungsgeschenk oder der Verlobungsvereinbarung sich schon verpflichtet hat. In Israel war man mit der Verlobung juristisch schon verheiratet. Das heißt also, Josef und Maria waren schon juristisch verheiratet, aber hatten die Ehe noch nicht vollzogen. Verlobung ist verbindlich. Nicht? So hat Gott uns im Heiligen Geist als Gläubigen ein Verlobungsgeschenk gemacht. Er hat uns eine Erstlingsgabe gegeben. Oder eben als Studenten ist das immer so, da nenne ich das Beispiel, wenn ihr eine Bude sucht und die Vermieterin sagt, ja, ich überlege mir es nochmal, dann achtet immer drauf, dass ihr ihr gleich 100 Euro Anzahlung gebt. Denn wenn sie die annimmt, dann ist das schon eine Anzahlung und die ist rechtsverbindlich. Nicht? Also so lernen die bei mir auch noch was fürs gelebte Leben. Nicht? Nicht? Also deshalb immer eine Erstlingsgabe hinterlassen und dann ist der Vertrag hergestellt, dann ist es rechtskräftig. So wie also bei den Christen der Heilige Geist Gottes Erstlingsgabe ist, so sagt er, bin ich als ein Christenverfolger, der verstockt war als Jude, der nicht Judenchrist werden wollte von sich aus, der sich gewehrt hat an der Himmelstür, nicht hat sich quergelegt, weil er nicht rein wollte, nicht, der ist von Gott überwunden worden. Ich bin der lebende Beweis für das Nichtverworfensein des ungläubigen Israels. Nicht? Ich bin der Erste, ich bin die Apache, ich bin die Erstlingsfrucht, die für das Ganze steht. Da kommt noch mehr. Also, Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er doch zuvor erwählt hat. Oder wisst ihr nicht, was die Schrift sagt von Elia, das Beispiel, das ich schon ansprach, wie er vor Gott tritt gegen Israel und spricht, Herr, sie haben deine Propheten getötet und haben deine Altäre zerbrochen und ich bin allein übrig geblieben, sie trachten mir nach dem Leben. Aber was sagt ihm die göttliche Antwort? Ich habe mir übrig lassen. Hier ist immer wieder dasselbe Wort im Griechischen von dem heiligen Rest, nicht diesem Kernbestand, dem Stumpf, heißt es bei den Propheten. Nur ein Stumpf wird übrig bleiben, aber aus diesem Stumpf wird dann ein Reis herauskommen. Und das ist Gottes Neuanfang mit dem neuen Israel. So geht es also auch jetzt zu dieser Zeit, dass einige übrig geblieben sind nach der Wahl der Gnade. Ist es aber aus Gnade, so ist es nicht aus Verdienst der Werke. Sonst wäre ja Gnade nicht Gnade. Wie nun? Was Israel sucht, das hat es nicht erlangt. Die Auserwählten aber haben es erlangt. Das heißt, er teilt hier auf. Israel, sofern sie erwählt sind und als erwählt erwiesen und an Christus glauben, also Judenchristen sind, haben es erlangt. Das übrige Israel aber hat es nicht erlangt, obwohl sie doch die Tora hatten und nach Gerechtigkeit strebten. Eine Zweiteilung Israels in die, die es in Christus erlangt haben und die, die es nicht erlangt haben. Und jetzt geht es im Folgenden, und das unterstreiche ich doppelt, weil da viele Theologen mogeln, jetzt geht es im Folgenden nicht um die Judenchristen, das ist ja schon im Himmel eingebucht, sondern es geht genau um den Rest. Was ist aber mit den Übrigen? Die anderen sind nicht verstoßen, nicht verworfen, sondern verstockt. Wie geschrieben steht, Gott hat ihnen einen Geist der Betäubung gegeben, Augen, dass sie nicht sehen und Ohren, dass sie nicht hören, bis auf den heutigen Tag. Das heißt, Paulus führt hier eine Unterscheidung ein, die weder im Deutschen noch im Griechischen in den Begriffen selber liegt. Nicht? Das heißt also, wie ich verstoßen und verstocken verstehe, ist weder im Lexikon des Deutschen noch des Griechischen von den Begriffen her zu begründen. Er sagt aber nicht endgültig verworfen, nicht endgültig verstoßen, sondern wie